wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Das wird ein ziemlich hartes Brett, das die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2020 in der Gruppenphase zu bohren hat. Frankreich und Portugal stehen also schon mal als Gegner fest. Der amtierende Weltmeister und der amtierende Europameister werden also mit dem Löw-Team in der Vorrunde der Euro die Klingen kreuzen. Und die deutschen Medien sind sich einig. Todesgruppe. Und wem verdankt der DFB dieses Auslosungsschlamassel?
Der Philipp Lahm. Also für so eine Auslosung müsste man normalerweise wieder entlassen beim DFB.
Jogi Löw nahm das harte Los also erstmal mit Humor und führte dann in der Mixzone zusammen mit Oliver Bierhoff die ersten Gedanken nach der Auslosung dann noch aus. Was empfanden die beiden denn, als Lahm die Lose aus dem Topf zauberte?
Zunächst mal irgendwie Freude, weil das sind ja einfach auch irgendwie Highlight-Spiele gegen Portugal, gegen Frankreich, amtierende Weltmeister, Europameister. Ich glaube, die Spieler freuen sich auf solche Partien. Hammergruppe, klar. Jeder in der Gruppe muss irgendwie wahrscheinlich völlig ans Limit gehen. Wenn er da eine Chance haben möchte, dass er dann eben auch in die K.O.-Runde kommt.
Gerade die Franzosen sind sicherlich jetzt da herausstechend. Da gehen wir nicht als Favorit ins Spiel. Und insofern wird schon die Vorrunde eine richtig harte Prüfung und kein Spaziergang.
Kein Spaziergang, sagt Oliver Bierhoff. Ordnen wir die Gruppenauslosung der Euro dann mal mit etwas zeitlichem Abstand 2 Tage später nochmal ein und schauen mal ein bisschen über den Tellerrand. Wie sieht man denn das Los eigentlich in Frankreich und Portugal? Und das machen wir zusammen mit Alexander Barklage, Redakteur der NOZ. Moin Alex.
Moin Moin.
Ja, Jogi Löw empfindet das Ganze, also diese Auslosung, ja, als schwierig, aber irgendwie mit Vorfreude. Und Oliver Bierhoff sagt, das wird kein Spaziergang in der Gruppenphase. Aber was ist bei der deutschen Mannschaft schon ein Spaziergang? Wir erinnern uns zurück, Alex, an die WM-Vorrunde 2018. Da waren ja deutlich schwächere Gegner zugelost worden. Spaziergang war das auch nicht.
Nee, so gesehen nicht. Klar, ich finde die Auslosung auch super. Man fängt gleich mit guten Gegnern an und ich weiß gar nicht, wer es von den Nationalspielern gesagt hat, ist, wenn man sich, ich glaube, Gündogan war es, der gesagt hat, irgendwie, wenn man sich da durchsetzt, dann kann man schon von einer Mitfavoritenrolle sprechen, auch wenn die jetzt vor der Gruppenphase erstmal von Bierhoff abgesprochen wurde. Also ich find's eine gute Gruppe als wie du schon angesprochen hast, die WM-Gruppe 2018 oder auch die EM-Gruppe 2016, das war ja eher weniger interessant aus deutscher Sicht.
Dürfte Löw natürlich auch jetzt in der Vorbereitung dann schon in die Karten spielen. Richtigen Schlendrian wird sich da keiner erlauben. Also sie sind alle gewarnt.
Auf jeden Fall. Also erstes Spiel ist gleich gegen Frankreich in München. Ich glaube, das letzte Spiel in der Nations League war ja, glaube ich, gegen Frankreich auch in München. Das war, glaube ich, damals das 0-0, wenn ich mich recht entsinne. Klar, also auf die leichte Schulter nehmen wird man Frankreich und Portugal auf keinen Fall.
Und das ist natürlich dann auch gut, um ein weiteres Problem der deutschen Mannschaft oder des DFB überhaupt in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, zu adressieren. Denn die schlechte Stimmung rund um das Team, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir über die letzten Länderspiele hier im Sportplatz gesprochen haben, die wird nicht da sein. Das wird eine gute Stimmung, weil eben gute Gegner da sind. Ist das eine Chance, so eine Image-Kampagne des DFB zu starten?
Also ich glaube schon, also auch hinsichtlich dadurch, dass Deutschland natürlich dreimal das Heimrecht genießt in München und dadurch attraktive Gegner hat, kann sich jetzt im Vorfeld natürlich auch schon auf die EM, glaube ich, eine große Vorfreude entwickeln. Deutschland hat ja noch die beiden Testspiele, da spielen sie ja auch gegen gute Gegner, auf jeden Fall gegen Spanien, das ist ja, glaube ich, schon festgezurrt im Bernabeu. Dann spielen sie, glaube ich, noch einmal vorher ein Testspiel vor der EM kurz gegen die Schweiz. Das, glaube ich, steht auch schon fest. Also da kann sich auf jeden Fall was anbahnen und dazu dann halt das Heimspiel in München. Ich glaube, das könnte gut werden. Natürlich, wenn man dann natürlich noch, wenn einem dann noch ein guter EM-Auftakt gelingt, umso besser.
Wenn wir jetzt mal auf die Bilanzen der deutschen Mannschaft gegen diese beiden Gegner gucken, dann fällt auf, gegen Portugal hat die deutsche Mannschaft eine positive Bilanz. 10 Siege, 5 Unentschieden, nur 3 Niederlagen. Gegen Frankreich ist sie allerdings negativ. 9 Siege, 8 Unentschieden, 14 Niederlagen. Die letzte natürlich dann oder eine der prägendsten natürlich dann EM-Halbfinale 2016.
Genau, ja, gegen Frankreich hat sich Deutschland jetzt ja in den letzten Jahren sehr oft gebettelt. 2014 haben wir das noch wichtigere Spiel dann im WM-Viertelfinale damals gewonnen. Zwei Jahre später dann diese beiden Griezmann-Tore mit diesem unsäglichen Schweinsteiger-Elfmeter. Also das war ja damals auch, also Deutschland war ja, hatte da auch echt eine gute Mannschaft und hätte das auch nicht unbedingt verlieren müssen, damals das Halbfinale gegen Frankreich. Jetzt dann in der Nations League nochmal zweimal gegeneinander gespielt. Klar, aktueller Weltmeister, Riesenpotenzial. Franzosen haben uns aber so gesehen, wenn du die Statistik schon ansprichst, nicht immer so richtig gut gelegen. Total spannend, gegen die wieder zu spielen. Und wir gehen da natürlich auch nicht als Top-Favorit ins Spiel, auf jeden Fall.
Das hat Olli Bierhoff ja auch gesagt, gegen Portugal, da sieht die Bilanz besser aus. Aber Portugal ist ja so eine Mannschaft, wenn wir uns an 2016 bei der EM erinnern, die haben in der Vorrunde zu keinem Zeitpunkt den Eindruck erweckt, als hätten sie irgendeine Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Und dann spielen die eine K.O.-Runde, wo sie sich ja dann richtig mit Defensivfußball durchmogeln, kann man das sagen?
Auf jeden Fall. Also ich weiß noch damals 2016 dreimal unentschieden in der Gruppe gegen Ungarn, Island und Österreich, glaube ich. Dann haben sie, glaube ich, noch gegen Wales im Halbfinale gespielt, gegen Kroatien, glaube ich, im Elfmeterschießen. Also sie haben sich total durchgemogelt. Also aller Deutschland 2002 bei der WM in Südkorea und Japan. Und das ist halt auch der Fußball von Portugal. Also die stehen defensiv relativ knackig und gut und vorne hoffen sie dann auf Ronaldo und Co. Ist natürlich eine, ich würde jetzt sagen, eine Dreckstruppe, so gesehen, wie sie, vom Spielstil her. Aber aus der Vergangenheit gesehen denke ich schon, dass Deutschland Portugal eigentlich liegt. Also ich glaube schon, dass man Portugal schon schlagen sollte.
Und dann kommt ja noch ein drittes Team dazu. Wer das sein wird, das wissen wir ja erst so richtig im nächsten März, wenn dann die Playoffs gespielt werden. Aber man kann schon mal sagen, es könnte Island, Bulgarien oder ja Ungarn letztlich sein. Wenn Ungarn sich qualifiziert als Co-Gastgeber.
Genau. Also es kann, glaube ich, wir bekommen ja nur diesen den Playoff-Sieger aus dieser D-Gruppe, wenn es Rumänien wird, weil die dann ja als Co-Gastgeber in die Niederlande-Gruppe kommen, wenn ich das schnell richtig überblickt habe. Genau. Ungarn wäre natürlich für die EM schön, weil der Gastgeber, ein Co-Gastgeber dann wieder mit dabei wäre und dann im eigenen Stadion spielt. Island wäre wahrscheinlich das Schwierigste los, aber man muss sagen, es ist letztlich egal, wer da kommt, der muss auf jeden Fall schlagbar sein oder er muss geschlagen werden auf jeden Fall.
Und dieser komische Modus macht es ja möglich, wenn Rumänien tatsächlich gewinnen sollte und dann in die Holland-Gruppe kommen, dann rückt ja einer aus dem Pfad D nach. Georgien, ja. Nordmazedonien, Kosovo oder Weißrussland, die kennen wir schon aus der Qualifikation, ja. Aber dieser Modus, können wir auch nochmal sagen, ist schon ziemlich schwierig zu durchschauen.
Ja, was ich mich die letzten Tage immer mal gefragt habe, wer sich das tatsächlich dann da bei der UEFA ausgedacht hat und wie welche Mathematiker und Statisten dann da vor Ort sind, diesen Modus zu erarbeiten, das ist bestimmt auf der einen Seite total interessant, auf der anderen Seite wahrscheinlich total langweilig, was sie da den ganzen Tag machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese einmalige Europameisterschaft 2020 in mehreren Ländern eigentlich ganz charmant und ich finde es eigentlich auf der anderen Seite auch ganz charmant, dass sich durch die Nations League auch mal Mannschaften qualifizieren, die sich da nie wieder qualifizieren werden. Und das ist halt vor allem dieser Playoff-Pool D. Also Kosovo ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt dabei. Georgien, Nordmazedonien, Weißrussland. Das ist mal ganz nett, dass die jetzt bei der Euro 2020 mal dabei sind. Auf der anderen Seite verwässert es natürlich schon ein bisschen. Ne? Also die EM ist jetzt schon größer gemacht worden mit 24 Mannschaften. Früher waren es 16. Diese ganze Geschichte mit den vier besten Gruppendritten, das finde ich schon nicht charmant. Das gab es früher auch mal bei der WM, bis sie dann größer gemacht wurde. Also wenn man sich dann mit einem Sieg eventuell und zwei Niederlagen weiter schummeln kann. Ja, aber vielleicht ist es ja dann im Juni sogar bei Deutschland der Fall, dass sie sich vielleicht mit einem Sieg sogar weiter daddeln.
Das könnte ja sein, dann eben gegen die vierte Mannschaft, die da in die Gruppe dann noch reinkommt oder vielleicht auch mit einem Sieg gegen einen der anderen. Wir wissen es ja noch nicht, aber zumindest von der jetzigen Situation sieht es so aus und das haben ja auch alle Beteiligten gesagt, Deutschland ist nicht unbedingt Favorit. Aber wie sehen es denn die anderen Nationen? Gucken wir vielleicht mal auf ein paar Pressestimmen. Die Franzosen, wenn wir da mal erst gucken, da hat zum Beispiel L'Equipe, die bekannte Sportzeitung, geschrieben, Gruppe der Liebe, die Schwergewichte, welch ein Geschenk. Ich glaube, da klingt so ein bisschen Sarkasmus durch, zumindest dann, wenn man Le Monde, das Cover sich da mal anguckt, Euro 2020, Le Bleu in der Todesgruppe mit Deutschland und Portugal, also da hat man auch dann dieses Vokabular aus Deutschland letztlich übernommen, beziehungsweise da ist man gleicher Meinung und Le Parisien schreibt, Le Bleu hätten auf nichts Schlechteres hoffen können als diese Gruppe, also auch in Frankreich hat man Respekt zumindest davor.
Ja, ist ja auch, wenn man sich einfach mal die drei Mannschaften anguckt, auch völlig normal. Also es wurde schon oft auch bei Champions League Gruppen oder so von Todesgruppen, Horrorgruppen, Hammergruppen geschrieben. Dieses Mal trifft es, glaube ich, wenn man sich einfach mal die drei Nationen anguckt mit dem letzten Weltmeister von 2014, dem aktuellen Weltmeister und dem amtierenden Europameister, macht das schon Sinn, dieses Mal diese Begrifflichkeit zu wählen. Und ich glaube schon, dass sich alle natürlich auf der einen Seite freuen oder dass die Nationaltrainer jedenfalls so preisgegeben haben. Auf der anderen Seite natürlich die drei Nationen auch wissen, dass sie da natürlich richtig gute Gegner haben, auf jeden Fall. Und die Franzosen, ja, wie gesagt, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, haben jetzt auch eine ganz gute Bilanz gegen Deutschland in den letzten Jahren. Also Respekt ist auf jeden Fall da, aber als amtierender Weltmeister sollte man natürlich auch selbstbewusst auftreten.
Das denke ich auch, da sollte man entsprechend hinfahren, auch wenn es natürlich gilt, dann die Form dann bis ins nächste Jahr noch zu konservieren. Aber das Spielermaterial, was Frankreich ja hat, das ist schon... ist schon wirklich eine Klasse für sich und das hat sich ja seit dem WM-Jahr letztlich auch nicht verschlechtert, vielleicht sogar eher im Gegenteil?
Also ich würde sagen, es ist gleichbleibend. Also die hatten jetzt ihren Peak 2018, wo sie Weltmeister geworden sind mit, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber also man kann nicht bei den Franzosen sagen, dass sie sich durchgemogelt haben, aber sie waren jetzt nicht jedes Spiel überragend, haben halt auch durch ihre individuelle Klasse mit MP, erinnere ich mich, geglänzt. Ich erinnere mich an das Tor von Pavard gegen Argentinien. Das Finale war natürlich gegen Kroatien eine relativ deutliche Geschichte. Aber klar, sie haben jetzt noch guten Spieler sind nicht weniger geworden bei Frankreich und sie sind jetzt noch eingespielter als 2018 bei der WM. Also sie sind auf keinen Fall schlechter geworden.
Didier Deschamps, der Trainer der Franzosen, hat vom Heimvorteil von Deutschland gesprochen. Der ist mit Sicherheit da, aber im Prinzip haben die Franzosen ja auch so ein bisschen Heimvorteil, je nachdem natürlich, welche Spieler er beruft, aber wenn man einfach mal Hernandez nimmt, Pavard, vielleicht Tolisso, dann ist das ja, und Coman natürlich, dann ist das ja schon sehr viel Heimvorteil, was die Bayern-Spieler zumindest im französischen Kader da haben. Kann das mit in die Waagschale geworfen werden?
Ja, ich weiß nicht, also ob man dann von einem französischen Heimvorteil bei einem Auswärtsspiel in Deutschland vor 68.000 Zuschauern dann in München sprechen kann, weiß ich nicht. Es wird schon ein Heimvorteil für Deutschland sein, dass die vier Bayern-Spieler das Stadion dann gut kennen. Ist natürlich ein netter Nebeneffekt für die Franzosen, aber ich glaube, das spielt für die Franzosen auch, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Natürlich kann das in gewisser Weise das Publikum schon entscheidend sein, in gewisser Weise, vor allen Dingen, wenn eine Mannschaft halt irgendwie die eigene Mannschaft irgendwie zurücklegt, kann das vielleicht nochmal einen Push geben, aber ich glaube nicht, dass es die Franzosen beeindruckt, aber man kann natürlich aus französischer Sicht sagen, klar, es wird super schwer, weil wir spielen in Deutschland im eigenen Stadion.
Vielleicht so ein bisschen wie damals 1990 bei der WM in Italien, wo die Deutschen ja in Mailand beheimatet waren und mit Matthäus, Bremo und Klinsmann ja gleich drei Interspieler dann im Team standen, aber da traf man ja auch nicht auf Italien.
Nee, da hat man gegen eine andere Gruppenkonstellation gehabt. Das ist jetzt ausgerechnet vier französische Nationalspieler vermutlich auch im WM-Kader, im EM-Kader sein werden, ist natürlich ein netter Nebeneffekt und für die Spieler natürlich auch was ganz Besonderes, dass sie dann mit ihrer eigenen Nationalmannschaft in ihrem Vereinsstadion bei der EM spielen.
Wenn du jetzt ein Power-Ranking dieser drei Nationen in der Gruppe F mal aufstellen würdest, wer wäre denn gerade aktuell für dich vorne? Wirklich die Franzosen und dann Portugal und dann Deutschland? Oder wie würdest du Platz 2 und Platz 3 verteilen? Denn aus deinen Worten höre ich mal raus, Frankreich sicherlich Favorit.
Ja, Frankreich auf jeden Fall Favorit. Also der amtierende Weltmeister, wenn sie jetzt auch in der Gruppe ein bisschen geschwächelt ist, kann man nicht sagen, bin ich trotzdem noch relativ souverän qualifiziert mit der Türkei. Ganz klar Nummer 1. Und dann würde ich schon Deutschland sehen. Also ich bin da vielleicht auch mal ein bisschen zu optimistisch vielleicht, aber ich glaube, vor Portugal müssen wir keine Angst und Bange haben, hatte ich ja gerade schon gesagt, dass Portugal uns eigentlich auch gelegen hat, wenn ich dann die WM 2014 erinnere, da hatte Portugal auch eine ganz gute Mannschaft und die haben wir dann dank eines gewissen Thomas Müller 4-0 erstmal weggehauen im ersten Vorrundenspiel. Ich glaube schon, dass Deutschland dann auch aufgrund des Heimvorteils schon auf Platz 2 ist und würde ich sagen, dass Deutschland Gruppenzweiter wird.
Ich glaube, das sehen die Portugiesen auch so, denn Diario de Noticias hat zum Beispiel geschrieben, Portugal in der Todesgruppe, die Auslosung hat sich nicht als Freund Portugals erwiesen und Publico schreibt, Schlimmeres war praktisch nicht möglich, aber sie machen so ein bisschen auf Hoffnung, das was du ja vorhin schon gesagt hast, es ist weiter möglich und realistisch sich vorzustellen, dass alle drei großen Nationen letztlich weiterkommen. Also irgendwie spielt man da auch schon so ein bisschen darauf an, dass Platz 3 eben möglicherweise doch noch reichen könnte. Unterschätzt sich Portugal da vielleicht selber nicht auch ein bisschen? Ist das sehr viel Understatement?
Aber ich glaube, das ist so typisch portugiesisch, dass sie sich, ich meine, es ist ein kleines Land, dafür bringen sie super gute Fußballer raus. Ich glaube, so ein Understatement aus deren Sicht ist ja auch nicht verkehrt. Und sie wissen ja auch, also ich kann mich erinnern, dass sich Portugal zwar immer in den letzten Jahren auch für die großen Turniere qualifiziert hat, aber nie souverän. Also sie waren halt in der EM-Quali und in der WM-Quali halt, haben sich immer so ein bisschen durchgemogelt. Also immer viele 1-0-Siege, wenig Spektakuläres. Jetzt sind sie in der Gruppe mit der Ukraine nur Zweiter geworden. Davor waren sie, glaube ich, mal in der Gruppe mit der Schweiz. Da ist Schweiz Erster geworden. Also sie haben zwar immer qualifiziert, aber nie sich irgendwie mit Ruhm bekleckert. Und ich finde, den portugiesischen Trainer, der ist da auch irgendwie prädestiniert für diese ganze Geschichte. Wenn man ihn sich auch so immer anguckt, wie griesgrämig er da reinguckt, das passt immer irgendwie so ein bisschen zum Spielstil der Portugiesen. Also hinten erstmal dicht und gucken, was halt vorne, wie gesagt, CR7 macht oder wen sie da vorne noch so rumlaufen haben.
Mal gucken, was dann passieren wird. Also Gruppe F ist die Todesgruppe. Wie würdest du denn die anderen Gruppen einschätzen? Was ist denn deine Lieblingsgruppe aus den anderen 5 Verbliebenen?
Meine Lieblingsgruppe? Also ich finde die Gruppe A eigentlich ganz spannend. Mit Italien, Wales, Schweiz und der Türkei. Weil ich vor allen Dingen auch, ich bin großer Fan von Wales. Ich glaube, vor dreieinhalb Jahren bei der EM waren sie das erste Mal dabei, sind dann gleich ins Halbfinale gekommen. Und jetzt haben sie eine wesentlich bessere Mannschaft mit vielen gestandenen Premier League-Spielern, haben sich jetzt auch zwar am letzten Spieltag erst qualifiziert, aber ich glaube, die hätten auch wieder ein bisschen Außenseiterpotenzial, sich in der Gruppe auf jeden Fall zu qualifizieren und dann vielleicht auch ein bisschen weiterzukommen. Kommt drauf an, wo sie dann halt landen. Italien für mich auch so ein bisschen Geheimfavorit ist immer so ein doofes Wort, aber haben eine super, ich glaube, wir haben alle Qualifikationsspiele gewonnen bei der EM. Ich glaube, 30 Punkte geholt aus 10 Spielen. So ein bisschen mit Deutschland vergleichbar, so eine neue Welle da in Italien mit vielen jungen Spielern, spielen halt ihre Gruppenspiele zu Hause. Die finde ich auch relativ ausgeglichen, die Gruppe mit Schweiz. Ist ja auch immer, qualifiziert sich eigentlich auch immer, hat noch nicht so richtig den großen Sprung geschafft, irgendwie immer ins Halbfinale oder Viertelfinale. Türkei, auch spannend jetzt, eine starke Quali gespielt mit der zusammen in der Frankreich-Gruppe. Die Gruppe ist, finde ich, eigentlich relativ attraktiv. So die anderen Gruppen, weiß nicht, das sind die Gruppen, also die Niederlande zum Beispiel in Gruppe C, Belgien in Gruppe B, England in Gruppe D, das sind schon die Favoriten und die Gruppen schätze ich halt im Gegensatz zu der Deutschlandgruppe auch wesentlich schwächer ein.
Niederlande, Ukraine und Österreich bisher drin, also da hat sich's tatsächlich für die Niederländer gelohnt, dann eben nicht Platz 1 in der Quali-Gruppe dann einzunehmen.
Ja, also das finde ich auch, ist die schwächste Gruppe, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann noch der Playoff-Winner der Gruppe D da reingeht mit Georgien, Nordmazedonien, Kosovo oder Weißrussland, dann haben die Österreicher auch mal eine ganz gute Chance, vielleicht weiterzukommen. Vor 4 Jahren hatten sie auch eine ganz relativ einfache Gruppe und sind dann Gruppenletzter geworden mit der Ungarn, Portugal und Island-Gruppe damals. Ich glaube, diesmal haben sie eine gute Chance, weiterzukommen und haben ja auch, finde ich, auch eine ganz, ganz gute Truppe, diesmal auch wieder beisammen, die Österreicher. Und ja, Niederländer, klar, für die hat es sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht, dass sie nur Gruppenzweiter geworden sind, haben jetzt eine ganz einfache Gruppe, sage ich mal so.
Sollte doch möglich sein, für die Niederländer dann in die K.O.-Runde zu kommen. Und vielleicht kommt es ja dann irgendwann noch zum Aufeinandertreffen mit Deutschland. Also ist sicherlich nicht unrealistisch, vielleicht ja dann auch im Finale. Ich weiß jetzt gerade den genauen Weg der beiden Mannschaften dann in der weiteren Verlauf nicht. Aber das hängt ja auch noch von so vielen Rechenexempeln ab, die dann irgendwie noch dann angestellt werden müssen. Weil das werden die Kollegen der UEFA sicherlich entsprechend einschätzen und auswerten können. Wir sind gespannt auf das Turnier im nächsten Jahr, werden natürlich den Weg der Mannschaften dahin noch verfolgen, auch hier auf meinsportpodcast.de reichlich Programm rund um die EM anbieten können. Das wird auf jeden Fall einiges zu hören geben, dann im neuen Jahr für die Auslosungsnachschau. Sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank an Alex Barklage.
Ja, vielen Dank und hat Spaß gemacht, wie immer.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.